Deutschlandfunk Interview.
Der französische Präsident hat am Donnerstag eine, zumindest aus seiner Sicht, große Rede gehalten. Lang war sie auf jeden Fall, knapp 2 Stunden oder deutlich mehr als 1,5 Stunden. Er hat viele interessante Dinge zu Europa gesagt. Das alles hat natürlich auch mit dem Europawahlkampf zu tun, aber auch damit, dass er offensichtlich das Gefühl hatte, er muss noch mal einige Pflöcke einschlagen. Das alles auch vor der Folie des deutsch-französischen Verhältnisses wollen wir jetzt diskutieren. Und dazu begrüße ich am Telefon Uli Wickert, den ich nicht weiter vorstellen muss. Guten Morgen, Herr Wickert.
Guten Morgen.
Herr Wickert, ich habe es gerade schon gesagt, der Macron hat eine längere Rede gehalten. Unter anderem hat er von der Gefahr gesprochen, dass Europa stirbt. Ist das eine Macronsche Übertreibung oder ist da was dran aus Ihrer Sicht?
Da ist nichts dran, aber es ist ein typischer Macron, der wieder so einen Satz sucht, den er von Paul Claudel umwandelt. Also er muss immer irgendwas Literarisches haben, worauf er sich bezieht. Und insofern ist er auch nicht weit weg von Scholz, der das nur ganz anders sagt. Der eben auch sagt, wenn wir nicht in Europa was tun, dann geht Europa den Bach runter. Also die Rede war ein echter Macron. Er kann hervorragend reden. Das ist wirklich seine große Kunst. Er hat ja als Redner es geschafft, nur durch Reden die Gelbwesten-Bewegung wieder stumm zu machen.
Auf der anderen Seite, egal welche Begrifflichkeiten man jetzt wählt, wenn ich mir vorstelle, dass im künftigen Europäischen Parlament zwischen 20% und 30% rechte Parteien drin sitzen, die am Ende dieses Europa, so wie es jetzt ist, nicht nur nicht wollen, sondern abschaffen wollen, dass dann Europa vor Gefahren steht, das sehen Sie auch so?
Das sehe ich auch so, das ist gar keine Frage. Aber ich würde sagen, die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit wird die doch kontrollieren können. Ich glaube, das Wichtige hierbei ist ja, dass wir sehen, dass Macron und Scholz gar nicht so weit auseinander liegen. Scholz redet nur anders. Und wenn ich daran denke, wenn ich die deutsch-französische Beziehung sehe, dann fällt mir eins auf. Es ist heute immer noch so, wie es 1963 gewesen ist, zur Zeit der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, dass die Franzosen eigentlich Deutschland an Frankreich binden wollten, um sie aus Amerika weg abzuholen. Und die Deutschen haben dann natürlich eine Präambel vor diesen Vertrag gesetzt, der wieder das Bekenntnis zu Amerika sagt. Und so ist das hier auch. Macron wird sehr polemisch. Das sicherlich hat das auch mit der französischen Innenpolitik zu tun, indem er anti-atlantisch ist. Scholz ist sehr viel diplomatischer. Er sagt, die EU muss selbstständiger werden. Aber beide sind der Meinung, Europa muss endlich mehr Gewicht in der Weltpolitik bekommen und auch in der Wirtschaft.
Das heißt, Macron sagt, die Europäische Union muss aus der strategischen Unmündigkeit befreit werden. Das heißt, befreit von zum Beispiel Amerika. Und Sie sagen, das ist genau der Punkt, über den da gerade am Ende ja gestritten wird? Oder ist es nur eine unterschiedliche Sichtweise auf das gleiche Problem?
Ich behaupte, das ist die gleiche Sichtweise. Da kommen natürlich ein paar absolut französische Dinge wie rein, dass die Franzosen sich immer ärgern, dass wir unsere Waffen in Amerika kaufen. Jetzt kaufen wir die Flugzeuge, die Kampfflugzeuge in Amerika und nicht in Frankreich. Aber wir kaufen sie in Amerika, weil die in der Lage sind, das zu tun, wofür wir die Flugzeuge brauchen und wir die in Europa nicht bekommen. Jetzt bauen wir ja Gott sei Dank mal einen gemeinsamen Panzer, der allerdings erst in 20 Jahren fertig sein wird. Wir bauen ein gemeinsames Luftabwehrsystem. Aber da waren auch die Franzosen zuerst mal dagegen, weil sie gesagt haben, wieso müssen die Deutschen das jetzt in Amerika und Israel kaufen? Ja, weil wir es jetzt brauchen. Und wenn wir es gemeinsam entwickeln, ist es in 10, 15 Jahren erst fertig.
Auf der anderen Seite brauchen wir nochmal sowas, und das ist ja eine spannende Frage, wie diesen Airbus-Moment. Ich meine, damals hat es jemanden wie Franz Josef Strauß gegeben, der das massivst vorangetrieben hat. Brauchen wir mehr davon oder sagen Sie vergebliche Liebesmüh? Sie haben gerade schon die Panzergeschichte angesprochen, da kommt man ja auch übrigens auf die beiden handelnden Menschen. Das ist Herr Pistorius auf deutscher Seite, Herr Lecornu bei den Franzosen. Da hat man das Gefühl, die beiden können miteinander vielleicht anders als Scholz und Macron. Jetzt habe ich die Frage ein bisschen weggeleitet, aber sehen Sie mir das nach. Hat das dann auch mit Personen zu tun?
Es hat nicht nur mit Personen zu tun. Ich glaube, das Problem zwischen Scholz und Macron liegt, dass der Macron, wenn er Europa sagt, manchmal gar nicht Europa meint, sondern Frankreich meint. Und wenn Sie in das Buch gucken, das Macron 2017 veröffentlicht hat, vor seiner Wahl, Revolution, da spricht er immer Europa, Europa. Und dann steht als Nebensatz drin, Frankreich hat einen Platz als Führungskraft in Europa. Und das ist immer wieder das, was wir auch hier aus der Rede vom Donnerstag raushören. Frankreich, Frankreich, Frankreich muss eigentlich zusammen mit Deutschland Europa führen.
Sehen Sie denn, dass diese Widerstände überwunden werden können, dass man am Ende, weil der Druck, und das ist ja unbestritten, so groß ist, dass der Druck auch die beiden Menschen, Macron und Scholz, dann näher zusammenführt und die Widersprüche, die es gibt, der eine lädt zum Fischbrötchen essen ein und der andere kommt aus einer völlig anderen Tradition, das ist ja auch so ein Punkt. Sehen Sie, dass da was passiert?
Es ist sehr schwierig. Ich glaube, das Problem liegt auch daran, dass Macron ein Visionär ist und gar nicht an das Praktische immer denkt. Und wenn er sagt, wir brauchen eine europäische Militärakademie, dann wird Scholz sagen, ja, aber wie und wo? Und dann denkt Macron nicht, ja, wir müssen es so und so machen, sondern sagt, das können die Funktionäre sicher mal ausdenken. Und da liegt eben das Problem, dass Scholz einer ist, der sehr praktisch denkt und Macron einer ist, der, Entschuldigung, wenn ich das sage, ein bisschen träumerisch, visionär denkt.
Aber nochmal meine Frage jetzt nach vorne gerichtet, auch weil es so notwendig ist. Was alles heißt das für die deutsch-französische, ja, nennen wir es ruhig Freundschaft? Bleibt sie, überlebt sie und kann sie nochmal zum Treiber werden? Und wer könnte das dann initiieren?
Also auf jeden Fall bleibt sie, das ist gar keine Frage, denn die deutsch-französische Freundschaft lebt nicht nur aus der Beziehung von einem Kanzler und einem Präsidenten, sondern sie ist ganz weit gefächert über das deutsch-französische Jugendwerk, über die Städtefreundschaften und all sowas. Aber wir haben hier gesehen am Fall von Pistorius und Le Cornu, wenn zwei Politiker sich hinsetzen und sagen, wir müssen ein Problem lösen, dann gelingt es auch, wenn sie es wollen. Und hier haben die ja einen Knoten durchschlagen, denn bisher war es immer so, dass man gesagt haben, wir brauchen neuen Panzer und dann ist die französische Industrie gekommen und hat gesagt, wir müssen den bauen. Und dann ist die deutsche Industrie gekommen und hat gesagt, wir müssen den bauen. Jetzt haben die beiden Minister was sehr Schlaues gemacht. Sie haben gesagt, wir sind die Auftragsgeber an die Industrie. Wir sagen die Industrie, was wir haben wollen. Nicht, was sie uns geben wollen, sondern was wir haben wollen. Und das müssten wir natürlich vielleicht auch in anderen Bereichen haben. Vielleicht wäre es gut, wenn in der Außenpolitik oder auch in der Wirtschaftspolitik und in der Finanzpolitik die Minister praktisch mal zusammen sich setzen und sagen, was können wir gemeinsam tun?
Also es gibt noch Hoffnung für das deutsch-französische Verhältnis. Das vermittelt uns zumindest Uli Wickert heute Morgen. Herr Wickert, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
War mir ein Vergnügen. Danke sehr.
Auf Wiedersehen.